seht ihr vorne, wir steigen ganz tief im Alten Testament ein. Ich möchte uns die Stelle vorlesen, die paar Verse. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du gestorben bist, werde ich dir einen deiner eigenen Nachkommen auf den Thron folgen lassen und seine Herrschaft festigen. Der wird dann ein Haus für meinen Namen bauen und seinem Königtum werde ich ewig Bestand geben. Ich werde sein Vater sein und er soll mir Sohn sein. Meine Gnade entziehe ich ihm nicht, wie ich sie deinem Vorgänger entzog. Ich werde ihn für immer bestehen lassen in meinem Haus und meinem Königtum und sein Thron soll alle Zeit feststehen. Ein Glück, wir haben so viele Fragezeichen hier hängen. Jeder fragt sich, warum dieser Text? Warum an einem Tag, wo wir eine Einsegnung haben? Möchte es uns ein Stück verraten. Wir haben uns vier Teile ausgedacht. Ja, es fällt immer mal was runter, es macht nichts, brauchen wir nachher alles. Wir haben uns vier Teile ausgedacht. Vier vielleicht auch rätselhafte Bibelstellen zunächst erstmal. Und wir wollen dort vier Aspekte uns anschauen. In dieser Bibelstelle geht es um David, König David. Der eine oder andere wird von ihm schon gehört haben und es ist am Ende seines Lebens. Er will Gott ein Haus bauen, einen Tempel, dass Gott einen Ort hat, wo er wohnen darf. Gott sagt, nein, du sollst mir dieses Haus nicht bauen. Dein Nachkomme soll es tun und dann sagt Gott etwas, dein Königtum, das werde ich auf ewig bestätigen. Es wird immer einer deiner Nachkommen auf dem Thron Israels sitzen. Das Königtum, das soll für alle Zeit bestehen bleiben. Jetzt brauchen wir mal Sarah, genau, drück mal. Wir haben uns hier einen ganz kleinen Stammbaum uns angeguckt. Mit David geht's los, dann kommt sein Sohn Salomo, da war noch alles gut. Und dann zerklüftet dieses Königtum und man fragt sich, diese Verheißung Gottes, dieses Versprechen, was Gott hier gibt, ist das wirklich realistisch? Ist das wirklich wahr? Dann kommt eine Gefangenschaft, Babylon, Exil. Das Volk Israel wird rausgeführt aus dem eigenen Land. Dort ist dann ein fremder König. Und dann geht es weiter. Und dann kommt Jesus. Ja, wer sich schon ein bisschen mit der Bibel beschäftigt hat und ein kleines bisschen dort was gesehen hat, der sieht ja, diese Verheißung, die hier der David bekommt, die ist natürlich erstmal in seiner Familie irgendwo da, aber sie erfüllt sich eigentlich in Jesus. Und der wichtige Punkt, der hier ist, Gott macht an einem irdischen Beispiel von Autorität, von einem Herrscher deutlich, es gibt nicht nur diese irdische Herrschaft, nicht nur dieses irdische Königtum, nicht nur diese irdischen Autoritäten, unter denen wir manchmal zu leiden haben. Oder an denen wir vielleicht auch uns manchmal freuen können, weil sie was Gutes entscheiden. Ob das der Schulleiter ist, ob das die Regierung ist, ob das der Bürgermeister ist, der am Ort ist, ob das vielleicht die eigenen Eltern sind. Da gibt es sowohl Schönes als auch manchmal Schwieriges. Aber das weist eigentlich nur darauf hin, es gibt noch eine höhere Ordnung. Und Gott macht es hier deutlich. Am Beispiel von David, am Beispiel von diesem Stammbaum und dann dieser Erfüllung in Jesus. Gott macht sich offenbar als ein Gott, der die oberste Autorität über allem ist. Eine oberste Autorität, der jeder Mensch sich entscheiden muss, wie er sich dazu stellt. Die Frage ist, erkennen wir das an, dass Gott da noch drüber ist? Oder geben wir uns mit drittklassigen Autoritäten zufrieden. Klar ist, irgendwie jeder von uns steht unter einer Autorität. Und jeder von uns kämpft auch manchmal mit Autoritäten. Das ist so angelegt. Aber die Frage ist, wenn man sich eine Autorität wählt und sich freiwillig über dem Leben wählt, dann möchte es doch eigentlich eine gute sein, oder? Wo wir sicher sein können, dass die kein Schindluder mit uns treibt. Dass die nicht nach ihrem eigenen Gutdünken sucht und nach ihrem eigenen Vorteil. Und dann redet die Bibel davon, dass Gott die ultimative Autorität ist, unter der jeder andere Autorität steht. Und wir werden das in den nachfolgenden Bibelstellen und Beispielen sehen, dass Gott dokumentiert hat, uns gezeigt hat, dass er nicht willkürlich ist. Dass er nicht einfach nur macht, worauf er Lust hat und schade, dann kommt halt das raus, was rauskommt, sondern dass er das Beste sucht für diese Menschheit. Das Beste sucht auch für uns ganz persönlich und das Beste will. Ja, das geht manchmal gegen unseren Willen. Ja, das geht vielleicht auch manchmal gegen das, was wir uns vielleicht in dem Moment gerade wünschen. Aber Gott hat einen Plan, der ist gut und der hat eine Ewigkeitsperspektive. Und deswegen im ersten Punkt diese Frage, wie stellen wir uns zu Gott? Zu dieser Autorität, die gesetzt ist und die er offenbar gemacht hat in der Bibel und die er dann in Jesus nochmal zementiert hat. Wie gehen wir damit um? Ordnen wir uns dort unter und sagen wir, ja, derjenige soll mein Leben ein Stück bestimmen, der soll es prägen, der soll es ausfüllen? Oder versuche ich es selber und vertraue darauf, dass ich es schaffe, dass ich es irgendwie gut mache und dann merke ich aber vielleicht, wie das immer wieder scheitert. Wenn wir heute an so einem Tag auch Julian dann einsegnen, ist ja die Frage dahin, wie kann Leben gelingen? Der erste Punkt ist, vertraue dich Gott an. Dann kann Leben gelingen, dann wird Leben gelingen. Warum? Weil Gott dein Bestes will. Das gilt dann nicht nur für Julian. Und da müssen wir nicht alle Strahler nur auf ihn richten heute, sondern das gilt für jeden Einzelnen von uns hier im Leben. Und da sind wir genauso gefordert, da sind wir genauso in der Frage dahin. Der erste Gedanke, der erste Punkt, das erste Puzzleteil, was wir hier unten zusammengesetzt haben. Aber wir haben noch mehr Puzzleteile ausgesucht, wir haben noch mehr Sachen zerschnitten. Und wir haben noch mehr, was zusammengesetzt werden muss. Und deswegen, Sarah, darfst du dich aufmachen und wir gehen zum zweiten Puzzleteil, zum zweiten Zug, den wir von Gott heute heraussuchen wollen.
Picken ist immer so eine Sache.
Die Bibelstelle gerade schon zerklüftelt, von einzelnen Stimmen gehört. Und ihr werdet sie jetzt hier vorne auch gleich sehen, Hesekiel 34, die Verse 11 bis 13. Da spricht die Bibel von einem Hirten, der angekündigt wird. Ein Hirt, der nach den Schafen sieht, für die Schafe sorgt. Der eine Herde, eine Schafherde, die verstreut wurde, die sich verteilt hatte, wieder zusammensucht, zusammelt. Da, wo sie sich verstrickt haben, sie herauslöst und wieder zusammenbringt. All das geschehen an einem unheilvollen Tag. Da wurden sie versprengt. Da wurden sie woanders hingeführt oder sind woanders hingegangen. Ich führe sie heraus aus diesen Verstrickungen, Völkern hier. Hole sie aus den Ländern zusammen, in diese fremden Länder, in die sie gegangen sind, und bringe sie zurück in ihre Heimat. Auf den Bergen Israels, in den Talgründen und an allen bewohnten Plätzen werde ich sie weiden lassen. Hesekiel 34, Vers 11 bis 13. Weil hier das schwarze O macht es ein bisschen schwierig, ne? Genau. Wir sehen das hier, wie die Bibel von einem Hirten spricht, der kommt, der angekündigt wird. Ein Hirte, der sich mit den Merkmalen zeigt, dass er sucht, dass er zusammenfindet wieder, herausfindet aus diesen unheilvollen Dingen, wo sie verstreut wurden. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir dort zwei verschiedene Typen von Hirten, die es gibt. Einmal ein schlechter Hirte, der wird auch Mietling genannt. Das ist jetzt ein Begriff, der uns nicht so jeden Tag über den Weg läuft. Mietling meint jemand, der sein Hirtendasein als einfachen Beruf sieht. Man guckt schon mal nach den Schafen. Man versucht, dass man alle durchbringt. Ja, wenn mal eins verloren geht, naja, zwar ungünstig, aber was soll's. Und sobald es aber gefährlich wird, wenn dort was kommt, was bedroht, ein Wolf, ein gefährliches Tier, dann ist der Mietling um sein eigenes Leben höher besorgt als um das seiner Schafe. Und dann sucht er das Weide. Auf der anderen Seite wird ein Hirte beschrieben, hier an dieser Bibelstelle, der seine Schafe liebt. Der weiß, dass seine Zukunft mit diesen Schafen verbunden ist. Versorgung, Sicherheit, Lebensgrundlage bieten sie ihm. Und deswegen guckt er nach ihnen nicht nur, sondern er umsorgt sie. Es ist das Nötigste. Er nimmt immer wieder nicht nur die nötige Zeit, sondern er nimmt sich immer wieder Zeit für seine Schafe. Er geht dort hinein, schaut gern danach, untersucht sie, durchstreift die Wolle nach Schädlingen und wenn da irgendwo ein Befall ist, werden sie gereinigt, werden sie ja, entlaust, entwirrt. Und wenn eins wegläuft, dann sagt er nicht, naja, ein Glück, ich habe noch genug, sondern er geht hinterher, weil er weiß, wenn eins weggeht, kann auch passieren, dass das nächste weggeht. Und dann das nächste und dann werden es immer weniger. Dieser Hirte ist besorgt und sorgt um seine Schafe. Das Leben seiner Schafe ist ihm wichtiger als sein eigenes. Deswegen ist er bereit zu sterben für seine Schafe. Und wenn Gefahren kommen, setzt er sich diesen Gefahren aus und kämpft für diese Schafe. Und er holt sie heraus aus unheilvollen Orten. Jetzt ist die Frage, wer ist das? Im Neuen Testament, in Johannes 10, heißt es, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Jesus sagt das und er sagt es von sich. Und ein Stück weiter, und so haben wir ja diese Bibelstelle eingeleitet, in Vers 27, 28 heißt es dort, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen. Niemand wird sie aus meinen Händen reißen. Und hier ist was Spannendes. Diesem Hirten, der so gut ist, der sein Leben niedriger achtet und hingibt für seine Schafe, dem kann man gehören. Dem kann man ganz sehr nahe kommen. Dem kann man sich anvertrauen. Meine Schafe hören meine Stimme. Man kann seine Stimme wahrnehmen, auf seine Stimme hören, dieser Stimme vertrauen und ihm folgen. Und die Belohnung dafür ist das ewige Leben, was er ihnen gibt, was er ihnen schenkt. Und sie werden niemals verloren gehen. In einer Welt, wo wir nach Sicherheit suchen, in einer Welt, wo Sicherheit ein hohes Gut ist, mit allen Unsicherheiten, die wir haben, angefangen mit Corona, dann mit dem Krieg, Energie, Inflation, Klima und was nicht alles gerade Unsicherheit in unserem Leben darstellt. Dann vielleicht noch eine ungewisse Jobperspektive und man weiß nicht, ob mein Job sicher ist. Dann haben wir hier einen Hirten, der sagt, sie werden niemals verloren gehen. Meine Schafe bringe ich zum Ziel. Ein gewaltiger Hirte. Und das Schöne ist, die Bibel sagt uns, wir können diesen Hirten ganz konkret kennenlernen. Wir können zu diesem Hirten kommen. Man kann diesem Hirten gehören. In diesem alttestamentlichen Text heißt es von einem unheilvollen Tag. Dieser unheilvolle Tag, der beginnt am Anfang der Schöpfung, als die Menschheit sich entscheidet, nicht Gott zu vertrauen, sondern einer anderen Stimme, die sie auf sich selbst wirft, wo sie selber die Lösung sind, wo sie selber sich genug sind. Und dort ging dieses Elend los, diese Versprengung in alle Welt. Und um das rückgängig zu machen, hat Gott jemanden gesandt, seinen Sohn Jesus Christus. Wir kommen zum nächsten Puzzleteil, wo uns eine Bibelstelle gezeigt wird, in die wir dann reingehen und was dann der dritte Teil wird, der dritte Charakterzug Gottes, den wir sehen. Und jetzt mache ich das? Okay, jetzt haben wir hier schon so ein paar, Jesaja 53, Vers 4 bis 6. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Diese drei Verse aus dem Alten Testament, aus dem Jesaja-Buch. Eine Prophetie auf Jesus hin, der Mensch wurde. Damit wir mit diesem guten Hirten, von dem wir gerade gehört haben, in Verbindung kommen können, musste Gott was unternehmen. In Kolosser 2, Vers 13 heißt es, dass wir ja tot in Verfehlungen waren. Die Sünde, dieses Getrenntsein von Gott, liegt seit Anfang der Menschheit durch diesen Sündenfall auf uns, wie ein Fluch. Und der Mensch ist unfähig, diesen Fluch rückgängig zu machen. Und deswegen schaffte Gott eine Lösung in seinem Sohn, indem er Jesus auf die Erde brachte und in unseren Zustand, wo wir schachmatt gesetzt waren, auf sich nimmt. Alle Schuld, alle Sünde, alles, was uns von Gott trennt, das kann der Mensch von sich aus nicht überwinden. Aber Gott konnte und Gott tat es. Das, was wir verloren haben, war diese innige Beziehung mit Gott. Und die Tragödie des Menschseins, die bestätigt sich irgendwo jeden Tag wieder, indem wir immer wieder sehen, dass wir trotz allem, wo wir es vielleicht besser wissen könnten, immer wieder in Sünde fallen. Wir tun Dinge, die Gott nicht vorgesehen haben. Das können kleine, das können große sein. Lüge, Egoismus, Streit, Intrigen, Manipulation, Götzendienst. Wir erheben Sachen zu Göttern und beten sie an. Meistens oder zu großen Teilen sind es Todessachen, Geld, Karriere, Sex, Gesundheit, Klima, Tradition, manchmal auch die Familie, Sportvereine. Und wir werfen uns davor nieder und das ist unser Lebensinhalt. Und wir hoffen davon, dass sie uns geben, das, was wir mangeln. Sicherheit, Bedeutung, Identität, Annahme. Wir alle, wenn wir uns eingestehen würden, sind Suchende. Warum? Weil wir das Eigentliche, was uns ausfüllt, verloren haben. Nämlich diese Gemeinschaft mit Gott, aus der alles kommt, aus der alles fließt. Und da sehen wir diesen guten Hirten, der sich aufmacht, in Jesus, auf die Erde kommt, Mensch wird, sich voll in dieses Menschsein hineingibt. Nächste Woche feiern wir Ostern. Wir feiern, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Dass er sich hat zu Unrecht hinrichten lassen. Und im Jesaja-Buch heißt es, das tat er, um all diese Dinge, die uns von Gott trennen, auf sich zu nehmen. Wir haben vor uns gelesen, der gute Hirte, der lässt sein Leben für die Schafe. Warum tut er das? Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldschein mit seinen Forderungen, der gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer besiegt. Dieser Schuldschein, wo alles aufgelistet ist, was wir getan haben, was vor Gott keinen Bestand hat. All diese Dinge, die ich gerade schon genannt hatte, wo wir Dinge zu Göttern erhoben sind, die keine Götter sind. Wo Dinge unser Leben ausfüllen und prägen sollten, was aber im Endeffekt ein Tropfen aus den heißen Stein ist und uns nur leerer zurücklässt. Und diesen Schuldschein, den hat Jesus genommen und hat ihn hinaufgetragen aufs Kreuz und hat ihn damit zerrissen. Er hat ihn für ungültig erklärt und hat gesagt, das hat jetzt keine Prägekraft mehr. Ein letztes Puzzleteil. Wer setzt zusammen? Wer traut sich? Der Mose 3, Vers 15. Direkt nach dem Sündenfall. Da kommt Gott und er spricht zur Schlange und zur Frau. Ich stelle Feindschaft zwischen dich, damit ist die Schlange gemeint, und ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Wir haben da was Schönes hier gekriegt, um das ein kleines bisschen zu veranschaulichen. Ich stelle Feindschaft zwischen dir, zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Ein Wort relativ am Anfang der Bibel. Ein Wort, das erste Wort, was auf Jesus hindeutet, direkt. Diese Feindschaft zwischen der Schlange, ein Sinnbild für den Teufel, und das Zerstörerische in der Welt, das Vernichtende, das Menschenfeindliche, was Menschen zerstören will, und der Frau. Der Frau, Eva, von der die ganze Menschheit abstammt, hervorkommt mit. Der Nachkomme von Eva, wir haben es vorhin in dem Stammbaum gesehen, da war es nur bis David zurückgegangen, ist dann Jesus. Und dieser Jesus, der eben zu Ostern ans Kreuz genagelt wurde, wo ihm in die Ferse gebissen wurde, indem dazu ein Nagel durch seine Fersen hindurchgetrieben wurde. Festgeschlagen an das Kreuz. Festgenagelt. In 1. Johannes 3, Vers 8 heißt es, wer in Sünde lebt, stammt vom Teufel, denn der sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes ist jedoch erschienen, um die Taten des Teufels zunichte zu machen. Jesus kam, um die Taten des Teufels zunichte zu machen, zu zerstören und diesen unheilvollen Einfluss über der Menschheit zu brechen. Manuel, setzt du dich bitte noch mal kurz hin? Du hast es dann gleich geschafft. Dankeschön. Jesus starb und brach damit diesen unheilvollen und zerstörerischen Einfluss des Satans über den Menschen. Wer Jesus in seinem Leben annimmt und wer ihm glaubt, der darf sich das zurechnen lassen. Und der darf erfahren, wie das, was der Teufel an Zerstörung gebracht hat ins eigene Leben, wie er es rückgängig macht. Wie er diese Taten des Teufels zerstört und wie er Wiederherstellung bringt. Wir suchen, das habe ich jetzt mehrfach schon gesagt, nach Annahme, Sicherheit, Bedeutung. Der Teufel will uns einreden, dass wir das finden mit verschiedenen Gleichungen, die nicht halten. Karriere, Aussehen. Wir müssen was darstellen, dann bekommen wir Annahme, dann sind wir bedeutungsvoll. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich schlecht ist, aber wenn das dein Lebensinhalt ist, dann wirst du sehen, wie es dich nach und nach zerstört. Wie es dich nach und nach kaputt macht. Und dem gegenüber steht Gott, der uns einlädt, der uns ruft und der uns herausfordert, ihm zu glauben, dass er es füllt, dieses Loch, diese Sehnsucht, dieses, was wir so dringend nötig haben. Sicherheit, Annahme, Bedeutung. Uns auf Gott zu verlassen, das ist uns irgendwie nicht Mensch gegeben. Das muss uns auch von ihm geschenkt werden, aber wir dürfen uns dafür entscheiden. Und das ist der Ruf auch an diesem Morgen. Das ist der Ruf jeden Sonntag von den Kanzeln, vertrau Gott. Er ist es wert. Er ist es wert, er hat es erstorben, er hat sich hingegeben. Und er hat Liebe darin demonstriert zu dir ganz persönlich. Selig ist, wer das glauben kann. Selig, wer das ergreifen kann. Selig, wer das in seinem Leben aufnehmen kann und sagen kann, das nehme ich und das erwarte ich auch von Gott, dass er mir darin begegnet, dass er mich füllt und erfüllt. Wir wollen, um das noch ein kleines bisschen nachwirken zu lassen, noch ein Lied zusammen singen. Das Lobpreisteam darf sich nochmal aufmachen. Wir singen nochmal dieses Lied von Du bist ein Gott, der mich sieht. Gottes Sehen wird im Ostergeschehen deutlich. Denn die Bibel sagt, dass er das, was am Kreuz geschehen ist, ertragen, erdulden konnte, weil er schon gesehen hat, was die Verheißung ist. Weil er sehen konnte, was da kommt und was da für eine Frucht, was da für ein Segen kommt. Wir haben hier ein Puzzle zusammengesetzt, Mysterion. Das ist griechisch für Geheimnis. Bei allem, was wir jetzt im Alten Testament so an Bibelstellen gesehen haben, kommt uns manches vielleicht geheimnisvoll vor. Und eine Reise mit Jesus kann manchmal geheimnisvoll sein, weil wir plötzlich Dinge erleben, entdecken. Da ist manches Fragezeichen, was uns auf diesem Weg entsteht. Aber es ist diese Verheißung, dass da, wo wir ihm folgen, dass sich manches Fragezeichen löst und zu einer Sicherheit setzt. Dass dieser Blick Gottes, der dich sieht, etwas Bitteres in uns heil macht. Etwas, was sucht, zu einer Heimat finden lässt. Gott will das. Gott stellt uns das als Angebot vor und wir dürfen diesem Ruf folgen. Deswegen lasst uns das Lied singen. Und vielleicht ist es eine Zeit, wo du vielleicht gar nicht mitsingst, sondern wo es was ist, wo du mit Gott ins Gespräch kommst. Vielleicht seit langem mal wieder. Und wo du diesem Rufen Gottes nachgehst in deinem Herzen und vielleicht schon eine Antwort darauf findest.